The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag und zwar Dienstag, der 23. September.
Bitte beachten Sie IC 2159 nach Dresden Hauptbahnhof wird wegen Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung.
Die Deutsche Bahn hat viele Kunden und ja, auch ein paar Gegner. Neben den vier Jahreszeiten zählen zu den Gegnern der eigene Fahrplan und vor allem die Uhr. Im Herbst sind im Fernverkehr knapp 60% der Züge pünktlich gekommen, 40% waren zu spät. Der Stammkunde der Bahn weiß, die Rede ist hier von der sogenannten betrieblichen Pünktlichkeit der Bahn. Das ist eine willkürliche Festlegung, laut der ein Zug, der unter 6 Minuten Verspätung hat, als pünktlich durchgeht. Und Züge, die gar nicht ankommen, weil sie liegen bleiben, ja, die zählen gar nicht zur Statistik. Das heißt, selbst diese knapp 60% sind geschönt. Aber jetzt wird alles anders. Der Verkehrsminister Patrick Schnieder ist sein Name, von der CDU, stellt die Weichen mit seiner neuen Bahnstrategie. Das Thema Pünktlichkeit steht im Mittelpunkt, aber nicht so wie gedacht.
Mein Ziel, an dem ich mich messen lasse, im Fernverkehr eine klare Trendwende mit einer Pünktlichkeitsquote von mindestens 70% bis 2029.
Dieses Pünktlichkeitsziel, das jetzt für das Jahr 2029 gilt, sollte nach der eigentlichen Planung schon im kommenden Jahr gelten. Also dieser Neustart erfolgt mit angezogener Handbremse und nach hinten geschobenen Zielen. Tja, auch die neue Bahnchefin schafft da keine Aufbruchstimmung, sondern erklärt ebenfalls, was alles nicht geht. Evelyn Palla, bitte.
Es gibt keinen Qualitätsschalter, den wir einfach umlegen werden können. Und dann ist morgen alles gut. Nichts wird schnell gehen.
Das mag ja stimmen, dass die Bahnreform ein dickes Brett ist, aber als Auftakt für die neue Chefin ist das doch eher Realsatire. Warum hat man eigentlich den Vorgänger abgelöst, wenn man jetzt wieder erklärt bekommt, dass es leider, leider nicht schnell gehen wird? Andere Vorstandschefs anderer Länder zeigen, wie es besser geht. Nehmen wir mal den CEO von Apple, Tim Cook. Der klang 2011, das war sein erstes Jahr, ein bisschen anders als die neue Bahnchefin.
This is my first product launch.
Ruhig, aber er war auf kraftvolle Art und Weise beseelt von seinem Konzern.
Today will remind you of the uniqueness of this company. It's an extraordinary time to be at Apple.
In der Antrittsrede der neuen Bahnchefin durfte der Bürokratieabbau nicht fehlen, ist ja klar. Man hörte allerdings förmlich das Papiergeraschel.
Um unsere Verwaltung noch schlagkräftiger zu machen, verschlanken wir den Ressortzuschnitt. Der Herr Bundesminister hat es bereits ausgeführt bei der DB AG und auch bei der DB Infrago AG. Natürlich vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien.
Fazit: Wer sich heute Morgen also Hoffnung macht, dass die Bahn wieder das wird, was sie mal war, der soll einfach weiter träumen. Die gute Nachricht ist, die Konkurrenz auf der Straße ist ja auch keine Alternative, wie jeder weiß, der die A3, die A8 oder einfach mal das Kamener Kreuz mit seinem PKW besucht hat. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Journalist Frederik Schindler erklärt im Interview die Person Björn Höcke. Über den hat er nämlich eine Biografie geschrieben, über ihn und dessen Rolle für die AfD.
Beide profitieren voneinander. Selbstverständlich hat auch Alice Weidel ein Interesse daran, sich gut zu stellen mit Björn Höcke. Beide brauchen sich gegenseitig.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß ganz genau, welche Aktienverkäufe von Warren Buffett heute für Unruhe sorgen. In Chicago wird derweil ein neues Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen. Björn Höcke ist mehr als nur der AfD-Chef von Thüringen, wo seine Partei bei der Landtagswahl fast 33% geholt hat. Das war mehr als die anderen Parteien. Er ist auch bundesweit neben der Parteichefin Alice Weidel die prägende Figur seiner Partei. Er gilt als Rechtsaußen. Seine Charakterisierung des Holocaust-Denkmals in Berlin sorgt bis heute für Aufsehen.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
Aber wer genau ist dieser Mann? Wie denkt er, wie fühlt er, was will er? Der Weltjournalist Friedrich Schindler hat recherchiert über diesen 53-jährigen Björn Höcke. Herausgekommen ist ein Buch und der Titel lautet Höcke, ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht. Robin Alexander schreibt im Vorwort, die AfD entwickelt sich dorthin, wo Höcke schon immer war. Mein Kollege Jan Schröder hat Friedrich Schindler zum Interview ins Studio eingeladen, um mehr zu erfahren über diesen Mann. Das ausführliche Interview zum Lesen finden Sie auf thepioneer.de. Aber einen Auszug zum Hören, den gibt's nur jetzt.
Guten Morgen, Friedrich Schindler.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Wir sprechen über Björn Höcke. Ist ja in letzter Zeit eher still geworden um ihn. Wieso haben Sie jetzt 2025 eine Biografie über ihn geschrieben?
Also es ist vielleicht in den letzten Monaten still um Björn Höcke geworden, aber insgesamt ist Björn Höcke ja durchaus ein wichtiger Politiker. Er hat eine zentrale Rolle innerhalb der AfD. Offiziell ist er dort zwar nur der Landesvorsitzende eines relativ kleinen Landesverbands in Thüringen, aber ich würde sagen, er ist auf die lange Sicht, wenn man sich die AfD-Geschichte seit 2013 anschaut, ist er tatsächlich die prägendste Figur für die Ideologie der AfD. Klar, es gab auch Leute, die sozusagen höhere Funktionen hatten, wichtigere Ämter als Björn Höcke, aber die sind entweder weg oder, also Björn Höcke hat sie teilweise verdrängt aus ihren Ämtern oder sie sind erst seit kürzerer Zeit in dieser Rolle. Das heißt, Björn Höcke ist für die AfD-Geschichte, würde ich sagen, eben die prägendste Figur und da die AfD jetzt die zweitstärkste Kraft auf Bundesebene ist, natürlich auch dann, deshalb ist Björn Höcke, würde ich sagen, auch sehr relevant.
In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich mit einem gewissen Thorsten Heise, einem Bekannten von Björn Höcke, der immer noch Mitglied des Bundesvorstandes der NPD, heute Heimat ist. Was ist über das Verhältnis, über die Beziehung zwischen Höcke und Heise bekannt?
Ja, Thorsten Heise gehört wirklich schon seit vielen Jahrzehnten zu den führenden Leuten in der deutschen Neonazi-Szene. Sie haben es gerade angesprochen, die Mitgliedschaft in der Heimat. Ansonsten gibt es aber auch zahlreiche Aktivitäten eben in neonazistischen Kameradschaften, die er auch teilweise selbst gegründet hat. Er ist mehrfach verurteilt wegen Volksverhetzung, aber auch wegen Gewaltdelikten. Und die Bekanntschaft zwischen Thorsten Heise und Björn Höcke, die besteht schon seit vielen Jahren. Diese Bekanntschaft, die ist schon bekannt, auch vor meinem Buch. Das möchte ich klar sagen, dass da auch andere Journalisten dazu recherchiert haben und zum Beispiel auch schon gezeigt haben, ein Kollege in der Zeit, Hannes Vogel, dass Thorsten Heise Björn Höcke bereits im Jahr 2008 beim Umzug geholfen hat nach Bornhagen. Das ist Nachbarn damals aufgefallen. Und 2014 hat Björn Höcke dann den Kollegen der Thüringer Allgemeinen bestätigt, dass er Thorsten Heise kennt und hat damals behauptet, er kenne Heise aus der Schule seiner Kinder, da die eine gemeinsame Schule besuchen würden.
Aber es bleibt ja nicht nur bei diesem bekanntschaftlichen Kontakt, sondern die beiden haben auch zumindest, die kooperieren auch bei einer Zeitung, die Heise herausgibt.
Richtig.
Wo dieses Pseudonym, was Höcke zugeschrieben wird, Landolf Ladig auftaucht. Genau. Wie sicher kann man sein, dass Landolf Ladig tatsächlich das Pseudonym von Höcke war und was hat er in diesem Namen von Ladig in dieser Zeitung geschrieben?
Also zumindest die AfD ist mal selbst davon ausgegangen, dass es sich um eine Identität handelt, Landolf Ladig und Björn Höcke. Das war im Jahr 2017, damals war Frauke Petri noch die AfD-Vorsitzende und Alice Weidel war ebenfalls schon im Bundesvorstand damals. Und die haben genau mit dieser Begründung damals im Parteiausschlussverfahren angestrengt gegen Björn Höcke aufgrund der Artikel, die unter dem Pseudonym Landolf Ladig erschienen sind in den Jahren 2011 und 2012.
Weil der Soziologe und das ist in der Zeitung von Heise?
Das ist in zwei NPD-Zeitschriften, also neonazistischen Publikationen erschienen und in einem Text von Landolf Ladig wird beispielsweise die NPD gelobt und gesagt, das sei die einzige Partei, die zum Beispiel etwas gegen die Globalisierung tue.
Das zeigt ja dieses Beispiel mit dem Pseudonym vielleicht auch, dass er ganz gut versteht, seine Ansichten, seine wahren Ansichten zu verstecken. Trotzdem gerät er immer wieder mal im Umfeld, im beruflichen Umfeld vor allen Dingen in Konflikte an den Schulen, wo er beruflich tätig ist. Er steigt ja sogar auf zum Oberstudienrat. Können Sie vielleicht beschreiben, wie es zu diesen Konflikten kommt, welche Art die sind, was auffällt?
Also schon an seiner ersten Schule, das war die Martin-Buber-Schule in Groß-Gerau. Und da hat Björn Höcke mit Anfang 30 angefangen, dort zu arbeiten. Schon dort ist er im Kollegenkreis immer wieder aufgefallen. Da ging es einmal zum Beispiel um die Erarbeitung eines Leitbilds der Schule. Da hat ihm ein Kollege Rechtspopulismus vorgeworfen. Dazu liegen mir auch die Briefe entsprechend vor, die an Björn Höcke damals gerichtet worden sind. Und ganz interessant, es ging damals auch um die drohende Abschiebung eines Schülers aus Sri Lanka. Diese drohende Abschiebung hat die Schulgemeinde damals sehr stark beschäftigt. Ganz viele Lehrer haben gesagt, dieser Junge lebt jetzt schon seit vielen Jahren in Deutschland, hat sich gut integriert, er sollte nicht aus seinem sozialen Umfeld herausgerissen werden. Und Björn Höcke war dann tatsächlich der einzige Lehrer, der sich dagegen seine Kollegen gewandt hat und eben für diese Abschiebung dieses Jungen nach Sri Lanka eingesetzt hat. Und dann aber auch seinen Schulleiter überzeugt hat, dass man das nicht machen sollte, dass man jetzt als Kollegium da eine Resolution verfasst und dann das hessische Innenministerium sendet.
Und trotzdem beschreiben Sie ja auch aus Gesprächen mit Schülern von Höcke damals, aber auch Kollegen, dass er zum Teil ganz gut ankam, also gewertschätzt wurde als ein engagierter Lehrer. Beschreiben Sie mal, also konnte er seine Ansichten gut verheimlichen oder wurde er trotz seiner Ansichten geschätzt?
Also viele seiner Schüler haben damals nichts von seinen Ansichten mitbekommen, das ist ganz deutlich und viele Lehrerkollegen ebenfalls nicht. Also ganz viele Schüler haben ihn geschätzt, viele beschreiben ihn noch heute als ihren Lieblingslehrer. Sie sagen, er sei sehr nah an den Schülern gewesen, er hat sich sehr stark für die Schülerschaft eingesetzt, er hat sie im Sportunterricht motiviert sozusagen, ist immer wohl bei den Bundesjugendspielen neben ihnen hergelaufen, um sie dann noch weiter zu motivieren. Aber auch im Geschichtsunterricht hat sich immer sozusagen auch als persönlicher Ansprechpartner gezeigt, wurde immer wieder zum Vertrauenslehrer gewählt. Das heißt, diese Schüler, die sagen, er war mein Lieblingslehrer und was er danach gemacht hat, damit können die gar nichts anfangen. Er wurde dann auch nicht eingeladen zu Abiturtreffen, sozusagen Klassentreffen im Gegensatz zu anderen Klassenlehrern. Aber damals hat er das nicht sonderlich gezeigt.
Und trotzdem spielt ja in dieser ganzen Schulzeit also in der Zeit als Lehrer von ihm die Politik eine große Rolle. Es gibt einen Briefwechsel mit dem neurechten Verleger Götz Kubitschek, wo er ja schon explizit politische Überlegungen auch anstellt und die beiden schon darüber nachdenken, dass es eigentlich für ihre Vorstellungen von Politik ein neues bürgerlich-konservatives Parteiprojekt bräuchte, was man dann von rechts übernehmen könnte. Entsteht da die Blaupause zur Übernahme der AfD von rechts?
Ja, so könnte man das beschreiben. Und das ist ganz interessant, das beschreibt Götz Kubitschek sehr offen, dann auch in einem Dokumentarfilm, der im vergangenen Jahr erschienen ist, über Björn Höcke, erzählt Kubitschek ja eben auch, dass er sich mit Höcke immer wieder ausgetauscht hat und dass es sozusagen nichts gab. Und dann kam eben die AfD, der man nicht sofort das Stigma rechts hätte geben können, auch aufgrund der Professoren, die sich da eingebracht haben und sagte dann sozusagen, es gab ja nichts. Und dann kam eben die AfD und da würde ich Ihnen zustimmen, da ist ein klarer Plan erkennbar. Wir warten sozusagen auf dieses Projekt, etwas noch eher bürgerlich-konservativ ist, rechtskonservativ vielleicht, um es dann zu übernehmen und dann mit den eigenen ja rechtsextremen, völkischen, nationalistischen Überzeugungen eben dort einzutreten und dann dort die Macht eben zu übernehmen, beziehungsweise eben diejenigen hereinzubringen, die das ähnlich sehen und andere rauszudrängen, die da eher auf einer gemäßigteren Linie sind.
Diese Ideen, die Kubitschek und Höcke gemeinsam in diesem Briefwechsel schon in den späten Nullerjahren und frühen Zehnerjahren entwickeln, sind die jetzt durchgesetzt? Also ist das schon das, was sie erreichen wollten oder kommt da noch mehr?
Also Björn Höckes Ziel ist nicht erreicht, weder in der AfD noch innerhalb der Gesellschaft. Eigentlich strebt Björn Höcke natürlich auch innerhalb der Partei eine größere Rolle ein und hätte natürlich auch eigentlich gerne den Bundesvorsitz. Er ist da ja sehr zurückhaltend, er hat immer wieder mit Kandidaturen geliebäugelt, sowohl für den Bundestag als auch für den Bundesvorstand, hat sich da nie getraut, sehr zum Missfallen auch seines Lagers, dem völkisch-nationalistischen Flügel. Grundsätzlich wird er das versuchen, wenn er weiß, dass er da gewinnen könnte. Er will natürlich nicht verlieren. Und Björn Höcke hat zwar Wirkmacht entfaltet, hat auch seinen Teil dazu beigetragen, die AfD groß zu machen, aber ich würde sagen, sein tatsächliches Ziel ist es eben, eine ethnisch möglichst homogene und völkische Gemeinschaft zu errichten und da selbst an der Spitze zu stehen, als derjenige, der das Ganze umsetzt. Und dazu analysiere ich ganz viele Schriften und Reden von Björn Höcke, aus denen das meiner Meinung nach vorgeht, dass er eben diese völkische Gemeinschaft errichten will, die ethnisch möglichst homogen ist und er derjenige ist, der dieses Ziel umsetzen könnte.
Also der Griff nach der Parteispitze ist nur vertagt. Momentan befindet er sich ja in einem machtpolitischen Bündnis mit Alice Weidel. Aber kann es nicht sein, dass Weidel ihn nutzt statt umgekehrt?
Beide profitieren voneinander. Selbstverständlich hat auch Alice Weidel ein Interesse daran, sich gut zu stellen mit Björn Höcke. Beide brauchen sich gegenseitig. Und auch dieses Verhältnis ist ja interessant. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass Alice Weidel damals auch dabei war bei dem Parteiausschussverfahren, das Frauke Petri angestreckt hatte, gegen Björn Höcke im Jahr 2017. Da heißt es in dem Antrag, Björn Höcke sei wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus. Heute hört man da sehr selten noch kritische Worte von Alice Weidel. Sie arbeiten längst zusammen, haben sozusagen vereinbart, sich nicht mehr gegenseitig sehr scharf zu kritisieren, sondern Alice Weidel lässt Björn Höcke in Thüringen arbeiten und lobt ihn auch als herausragenden Politiker, als möglichen Minister und sagt, er sei da sehr erfolgreich, was ja auch stimmt. Björn Höcke hat die Landtagswahl gewonnen mit fast 33% im vergangenen Jahr und andersrum auch. Also die haben da eine Einigung gefunden, in der beide zusammen eben arbeiten können.
Vielen Dank, Herr Schindler, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das ist wirklich eine Pflichtveranstaltung für alle, die die Welt von morgen verstehen wollen. Kommen Sie doch einfach mit auf die Pioneer Expedition nach Vietnam. 25 Führungskräfte, 6 Tage, 3 Städte. 100 Millionen Menschen leben in Vietnam und das Land startet ökonomisch beeindruckend durch. Mit über 7% Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr. Begleitet wird diese Vietnam-Expedition von Frank Sieren, der seit Jahrzehnten in Asien lebt. Alle Infos, wohin es genau geht und wie Sie dabei sein können, das in den Shownotes dieses Podcastes. Seien Sie neugierig, schauen Sie einfach mal vorbei.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sorgt ein Aktienverkauf von Warren Buffett für reichlich Diskussion. Anne Schwedt an der Wall Street weiß mehr. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, Warren Buffett hat nach 17 Jahren alle Anteile am chinesischen E-Auto-Giganten BYD verkauft. Also ein völliger Ausstieg aus einer der erfolgreichsten Wetten von Berkshire Hathaway, kann man eigentlich sagen. Buffett war 2008 damals auf Empfehlung von Charlie Munger mit rund 225 Millionen Dollar für etwa 10% bei BYD eingestiegen. Zwischenzeitlich war die Beteiligung über 9 Milliarden Dollar wert, also ein Wertzuwachs von mehr als dem 20-fachen. Der Verkauf erfolgt jetzt schrittweise seit Mitte 2022 und ist jetzt endgültig abgeschlossen. Klar reagierten auch die Anleger, die BYD-Aktie verlor rund 3% und die ist ja seit Mai um etwa 30% gefallen. Für viele Anleger ist der Rückzug jetzt auch ein psychologischer Dämpfer, da gerade Buffett als langfristiger Buy-and-Hold-Investor gilt. Gründe für Buffetts Komplettausstieg sehen Analysten vor allem in den neuen Herausforderungen für BYD, Margendruck und Preiswettbewerb am chinesischen E-Automarkt, eine nachlassende Binnenkonjunktur und auch die Unsicherheit durch die Industriepolitik in China. Zudem hat BYD erstmals seit Jahren die Prognose für Absatz und Gewinn gesenkt, aber wahrscheinlich hat Buffett jetzt auch einfach Gewinne mitgenommen, um sich mit dem Geld jetzt nach einem neuen Investment umzuschauen, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Wissenschaft immer noch den Ruf hat, grau und langweilig zu sein. Dass das nicht so ist, beweist der jährlich verliehene Satire-Nobelpreis. Ig Nobel heißt das Ganze, also wörtlich übersetzt der Preis für Dinge, die nicht ganz so nobel sind. Diese Awards werden traditionell von echten Nobelpreisträgern ausgehändigt, also der Spitze der Welt der Wissenschaft. Man trägt dann bizarre Hüte wie Karnevalskappen. Die Wissenschaftler wollen zeigen, dass Wissenschaft auch sich selbst ironisch betrachten kann. In diesem Jahr wurden wieder Studien gewürdigt, auf die die Welt gut verzichten kann und für die sich trotzdem ja ein Auftraggeber gefunden hat, zum Beispiel im Bereich der Biologie.
The Biology Prize.
Der Biologiepreis ging an ein Team aus Japan. Und dieses hatte, streng wissenschaftlich bewiesen, Kühe, die mit Zebrastreifen bemalt werden, ziehen bis zu 50% weniger Bremsen, also diese nervigen Stechmücken, an, als die unbemalten Kühe. Warum? Das weiß kein Mensch. Die Folgen? Gar keine, denn das Anmalen von Kühen ist schon aus Gründen des Tierschutzes streng verboten. Also Abteilung unnötiges Wissen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
dass das Gewässer mit dem schlechtesten Ruf in ganz Amerika jetzt eine Renaissance erlebt. 500 mutige Schwimmer sind eine Meile durch den Chicago River geschwommen. Das ist deswegen eine Sensation, weil das 100 Jahre undenkbar schien. Der Fluss war zwar der Grund für den Aufstieg von Chicago, er war Verkehrsweg für die Schiffe, für den Handel. An seinem Ufer entstanden auch die ersten Wolkenkratzer der USA. Aber ungeklärte Abwässer und Abfälle von den Haushalten, den Schlachthöfen in Chicago, der Industrie, das alles verdreckte den Chicago River im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert noch so sehr, dass er zur Gesundheitsgefahr wurde. Erst dank der neuen Umweltgesetze von, Präsident Richard Nixon, dem Finsterling der amerikanischen Geschichte Anfang der 70er Jahre, da wurde der Fluss mehr und mehr gereinigt. Die Abwässer hat man jetzt geklärt. Biber und Fische kehrten im Lauf der Jahrzehnte zurück. Und nun, 5 Jahrzehnte nach Richard Nixon, kommen auch menschliche Schwimmer, denn die Schadstoffe haben den Fluss verlassen. Und zur Feier des Tages spielen wir deshalb If You Leave Me Now von Chicago. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. Ich wünsche Ihnen einen blitzsauberen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.